Wir wünschen uns einen gesegneten Abend. Wir wollen heute Abend fortsetzen mit den Psalmen. Ich muss ein paar Dinge von gestern noch nachtragen. Das Psalmbuch ist in 5 Bücher eingeteilt. Und das ist nicht so, dass irgendeiner der Übersetzer sich gedacht hat, ah ja, das könnte man ja in 5 Büchern einteilen, sondern das ist so von Gott angeordnet. Also die Einteilung der Psalmen, das hat Gott gemacht. Wie hat er das gemacht? Nach der babylonischen Gefangenschaft wurde der jüdische Gottesdienst neu eingerichtet. Es waren vor allem die Priester wie Esra, die sich in ganz besonderer Weise bemüht haben, die Gottesdienstordnung neu einzurichten. Vielleicht auch Nehemia. Jedenfalls Esra war der, der das letzte Buch der Bibel im Alten Testament geschrieben hat. Das letzte Buch des Alten Testaments ist das 2. Buch Chronik. Sie sagen, nein, Maleachi. Nein, Maleachi steht nur ganz hinten. Aber in der hebräischen Bibel ist das letzte Buch das 2. Chronikbuch. Und das wurde geschrieben von Esra. Esra hat ja das Buch Esra, fängt gleich an, wie das 2. Buch Chronikbuch aufhört. Also und gerade im 2. Chronikbuch lesen wir, wie der Gottesdienst neu geordnet wurde. Im 1. Chronikbuch und im 2. Chronikbuch lesen wir sehr vieles über die Gottesdienstordnung und über den Tempel und über den Tempeldienst. Und so wurde also, so hat man diese Lieder, die ja schon existierten, die meisten gab es ja schon vor der babylonischen Gefangenschaft, die wurden dann gesammelt. Einige gab es, die erst ganz frisch entstanden, aber die meisten waren schon da. Das älteste ist wahrscheinlich das Lied von Mose, Psalm 90, der Moses-Psalm. Und dann wurden die in diesen 5 Teile eingeteilt, wahrscheinlich deshalb, weil das Gesetzbuch in 5 Teile eingeteilt war, die 5 Bücher Mose. Und so hat der Heilige Geist die das Liederbuch zusammengestellt haben, geleitet, und es war eine große Weisheit dahinter. Und Gott wollte, dass wir dieses Psalmbuch in diesen 5 Büchern bekommen. Wir haben gestern schon gezeigt, das erste Buch geht von Psalm 1 bis Psalm 41. Ich möchte jetzt ein bisschen noch heute etwas nachtragen zu Psalm 1. Und dann schauen wir uns ein bisschen dieses erste Psalmbuch an. Wie ist das aufgebaut? Und was ist das Thema? Also Psalm 1, für diejenigen, die jetzt zu weit hinten sitzen, die können das nicht sehen, was auf der Folie ist. Nun, sie können aber in ihrer Bibel einfach mitlesen. Und ich möchte einfach auf ein paar Dinge aufmerksam machen. Ich habe gestern schon gezeigt, Psalm 1 beginnt mit selig der Mann. Und dieser Mann wird dann beschrieben, der selig ist. Welcher Mann ist glückselig zu preisen? Welcher Mann ist beneidenswert? Und dann haben wir 5 Aussagen über diesen Mann. Er wandelt nicht im Rat der Ehrfurchtslosen, er betritt nicht den Weg der Sünder, er sitzt nicht im Kreis der Spötter, sondern hat seine Lust an der Weisung Jahwes, und er sinnt in seiner Weisung nach Tag und Nacht. Interessant hier das Wort in seiner Weisung, also im Wort Gottes, im Gesetzbuch. Sein Kopf ist dort drinnen, seine Nase steckt dort drinnen, und da sinnt er nach. Das hebräische Wort heißt, er murmelt. Wenn die Hebräer nachdenken, dann haben sie die Lippen bewegt und ein bisschen gesprochen dazu. Das Nachdenken war mit einem leisen Murmeln verbunden. Deshalb hier dieses Wort, er murmelt in seiner Weisung Tag und Nacht. Also zu Tageszeiten und zu Nachtzeiten. Dann kommt die Mittelstrophe, das ist Vers 3. Und er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht verwelken und alles, was er tut, gelingt. 5 Aussagen. Also er ist wie ein Baum. Er ist wie ein Baum, der gepflanzt ist an Wasserbächen. Er ist wie ein Baum, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und wie ein Baum, dessen Blätter nicht verwelken. Und die letzte Aussage, alles, was er tut, gelingt. Er hat Erfolg. Das ist ähnlich wie bei Josua 1, Vers 8. Wenn du im Allen bleibst, im Gesetzbuch, wenn du darin liest, wenn du handelst danach, dann wirst du gelingen haben in deinem Tun. Josua 1, Vers 8. Dieser Mittelvers, wenn man den jetzt ein bisschen nach hebräischer Poesie prüft, dann merkt man, dass hier der Poet, der Dichter, hat genau die Wörter gezählt. Natürlich die hebräischen, nicht die deutschen. Aber er hat genau die Wörter gezählt, wie das ein Dichter tut. Ein Dichter in der damaligen Zeit zählte die Wörter, die er verwendet. Und er verwendete 26 Wörter. Dann kommt diese Aussage, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht verwelken und alles, was er tut, gelingt. Das besteht aus 15 Wörtern. Und dann kommen nochmal 26 Wörter. Nicht so die Ehrfurchtslosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind zerstreut. Deshalb bestehen die Ehrfurchtslosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn Jahwe kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Ehrfurchtslosen verdirbt. Hier sind dann noch einmal 5 Aussagen über den, der nicht selig ist. Zuerst 5 Aussagen über den, der selig ist, und jetzt 5 Aussagen über den, der nicht selig ist. Die sind hier in 26 Wörtern zusammengefasst. Und das Wort Jahwe, das ist der Gottesname, in unseren Bibeln steht meistens der Herr. Mir gefällt es nicht, dass die Übersetzer einfach mit Herr übersetzen, wenn im Hebräischen Jahwe steht. Warum? Weil Jahwe ein ganz besonderer Name ist, ein Eigenname. Und es ist gut, wenn wir uns daran gewöhnen, im Alten Testament hatte Gott einen Eigennamen. Der Name Gottes im Neuen Testament ist Jesus. Da kommt Jahwe nicht mehr vor. Aber im Alten Testament war der Gottesname Jahwe. Und Jahwe heißt, ich bin, der ich bin, und ich werde sein, der ich sein werde, und ich war, der ich war, und ich war, der ich sein werde, und ich bin, der ich sein werde, und ich werde sein, der ich immer war. Man kann es drehen, wie man will, ja. Es wird ausgedrückt, ich bin der ewig Seiende, der sich an das Wort Gottes hält, der sich an den Bund hält, den er versprochen hat, den Israeliten. Er ist der Treue, der Bundesgott, der in Beziehung tritt mit den Menschen. Das wird durch den Namen Jahwe ausgesagt. Es gibt manche Psalmen, die sind Jahwe-Psalmen, und da gibt es manche Psalmen, die haben den Namen Jahwe kein einziges Mal drinnen. Dann steht immer Gott, Elohim auf Hebräisch. Und ich finde es schön, wenn wir den Jahwe-Namen erhalten. In der Bibelübersetzung von Herbert Janssen wird das in der 3. Auflage dann auch gemacht werden. Da wird versucht, dann, dass der Jahwe-Name in den Psalmen erhalten bleibt. Bis jetzt in der 2. Auflage haben wir uns entschieden für Herr, aber jetzt wird es dann Jahwe werden. Jahwe kommt 2-mal vor in Vers 2 und in Vers 6. Jahwe, habe ich gestern erklärt, der Zahlenwert von dem Namen Jahwe ist 26. Und weil der Zahlenwert 26 ist, hat er Jahwe einmal eingebaut, in der ersten Strophe und Jahwe einmal eingebaut in der 3. Strophe und er hat 26 Wörter vorne verwendet und 26 Wörter hinten verwendet und in der Mitte ist diese wichtige Aussage, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen und so weiter. Das ist die Schönheit der hebräischen Poesie. Dadurch wissen wir, dass der Psalm in 3 Teile eingeteilt ist und jeder Teil hat 5 Aussagen. 5 Aussagen über den Mann, der selig ist, dann 5 Aussagen über die Auswirkungen dieses Mannes, der so lebt, Und dann in den Versen 4 bis 6 sind es dann nochmals 5 Aussagen über die anderen, die nicht so sind, die nicht selig sind, nicht so die Ehrfurchtslosen, also die sind nicht selig zu preisen, die sind nicht zu beneiden, sondern sie sind wie die Spreu. Also erste Aussage, sie sind nicht selig zu preisen, nicht so. Zweite Aussage, sie sind wie die Spreu. Dritte Aussage, sie bestehen nicht im Gericht. Vierte Aussage, die Sünder bestehen nicht in der Versammlung der Gerechten. Sie fallen dort durch, sie kommen ins Gericht. Und die letzte Aussage, aber der Weg der Ehrfurchtslosen verdirbt, während der Herr den Weg der Gerechten kennt. Was interessant ist, in dem ersten Teil ist eine positive Aussage, selig ist der Mann, und dann heißt es, der nicht, sondern, dreimal nicht und zweimal sondern. Also eine Aussage, selig ist der Mann, und dann kommen 5 Beschreibungen. Zweite Strophe, 5 Beschreibungen über die positiven Auswirkungen, und dritte Strophe, 5 Aussagen über die, die nicht selig sind, und eine über die Gerechten, der Herr kennt den Weg der Gerechten. Aber das ist wie ein Klammersatz. Das ist hier im vorletzten Zeile, die rot gemalt ist. Denn es kennt der Herr den Weg der Gerechten, aber den Weg der Ehrfurcht, der Weg der Ehrfurchtslosen, der führt ins Verderben. Also wir haben sozusagen die Beschreibung des Mannes, der glückselig zu preisen ist, 1 plus 5, dann die 5 positiven Auswirkungen und dann die Beschreibung derer, die nicht so sind. 5 plus 1. So haben wir hier also eine Symmetrie in dem Psalm. Nun, ich möchte jetzt nicht mehr über diesen Psalm sagen. Es gibt sehr viele wichtige Dinge darüber. Ich wollte das ein bisschen zeigen, dass Sie etwas auch sehen von der Schönheit der Poesie dieses Psalmes. Dann gehen wir weiter. Wir haben dann, der nächste Psalm ist Psalm 2. Der Psalm 2, ich weiß nicht, wie er bei Ihnen aufgeschrieben ist, aber er besteht aus 4 Strophen zu je 3 Versen. Wenn Sie also in Ihrer Bibel das in Strophen eingeteilt ist, dann ist es schön, dann haben Sie es leichter, ansonsten müssen Sie die Strophen herausfinden. Der Psalm 2 ist ein 4-Strophen-Psalm. Jeder hat 3 Verse. Jede Strophe hat 3 Verse. Warum tosen die Völker und sinnen vergeblich es die Volksscharen? Könige der Erde stellen sich auf und Fürsten haben sich zusammengesetzt gegen Jahwe und seinen Gesalbten. Lasst uns abstreifen ihre Fesseln und von uns werfen ihre Seile. Das ist die erste Strophe. Zweite Strophe, der in den Himmeln sitzt, lacht. Mein Herr spottet ihrer. Dann redet er zu ihnen in seinem Grimm und in der Glut seines Zornes schreckt er sie. Und ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berge. Dritte Strophe, ich gebe Bericht von einer Festsetzung oder von einem Ratschluss. Der Herr sagte zu mir, du bist mein Sohn, ich habe dich heute geboren. Übrigens, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen steht, wenn ich kurz unterbrechen darf. Geboren, es sollte nicht stehen, gezeugt. Denn es geht darum, dass er Vater geworden ist. Wann wird man Vater? Bei der Geburt, nicht bei der Zeugung. Ja. Vater wird man bei der Geburt. Und das Wort hier, das im Hebräischen geschrieben ist, kann zwar Zeugen heißen und kann auch Gebären heißen, aber hier muss es unbedingt Gebären heißen. Denn er wird Vater, ja. Er bekommt einen Sohn. Und dann, gerade dann, wo er den Sohn bekommt, wird er Vater. Heute habe ich dich geboren. Das bezieht sich übrigens auf die Auferstehung Jesu Christi, sagt Apostel Paulus in Apostelgeschichte 13, Vers 33. Dort wird das erklärt. Bei der Auferstehung hat Gott seinen Sohn zum König geboren. Da wurde der Sohn zum König geboren, er wurde in den Himmel aufgenommen und gesetzt zur Rechten der Majestät im Himmel. Also, ich lese jetzt wieder weiter. Ich gebe Bericht von einem Ratschluss. Der Herr, Jahwe, sagte zu mir, du bist mein Sohn. ich habe dich heute geboren, bitte von mir und ich gebe dir Völker zum Erbe und dir zum Besitz die Enden der Erde. Du wirst sie regieren mit eisernem Stabe, zerbrechen wie Töpfergeschirr. Und nun, Könige, handelt klüglich. Lasst euch unterweisen, Richter der Erde. Dient Jahwe mit Furcht und freut euch mit Zittern. Küsset den Sohn, damit er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege, denn gar leicht entbrennt sein Zorn. Selig alle, die Zuflucht nehmen bei ihm. Wir haben hier in diesem Psalm ein Zentrum. Das Zentrum ist Vers 7. Das liegt genau in der Mitte. Der Psalmist hat hier wieder die Wörter gezählt und auch die Zeilen. Es gibt ja so Anzeichen im Hebräischen, wann eine Zeile auf ist, dann machen sie immer so ein gewisses Zeichen in den Text hinein. Die Masoreten haben das getan, die sich sehr gut auskennen mit der Poesie. Diese Zeichen wurden später gesetzt, aber für uns sind sie eine große Hilfe. Für die, die Hebräisch können und die Psalmen übersetzen, für die ist es eine wichtige Hilfe, dass man weiß, wo beginnt die Strophe und wo hört sie auf. Und hier sind 13 Zeilen, dann sind 3 Zeilen in der Mitte und dann sind nochmals 13 Zeilen. 13 plus 13 gibt, Kinder, jetzt müsst ihr wieder rechnen heute Abend, 13 plus 13, bitte, 26, also schon wieder 26. Die Zahl 26 hatten wir heute schon mal. Das war die Zahl, bitte, und von wem, von welchem Wort, welches Wort hat diese Zahl, da gibt es, bitte, Jahwe, ja, Jahwe. Der Gottesname hat die Zahl 26, besteht aus 4 Buchstaben, Jahwe. Und diese Buchstaben zusammengezählt, jeder Buchstabe hat einen Wert. Und wenn man den Wert zusammenzählt, kommt man auf 26. Und hier hat er schon wieder 26, diesmal 13 plus 13. Und in der Mitte hat er diese wichtige Aussage, die ich hier rosarot gemalt habe. Ich gebe Bericht von einem Ratsbeschluss. Jahwe sagte zu mir, du bist mein Sohn, ich habe dich heute geboren. Übrigens, das Wort Jahwe kommt vor in Vers 2 und in Vers 11. Und in Vers 7, in meiner Übersetzung habe ich jetzt der Herr noch stehen statt Jahwe, aber Sie wissen das mittlerweile schon. Also, einmal vorne, einmal hinten und einmal im Zentrumsvers, Jahwe sagte zu mir. Und die Wörter Jahwe sagte zu mir, die sind exakt die Mitte des Psalmes. Wenn man die Wörter alle zählt und die mittleren 3 Wörter nimmt, da hat man genau diese, Jahwe sagte zu mir. Also er stellt Jahwe exakt in die Mitte des Psalmes. Und wir stellen Jahwe exakt in die Mitte unseres Lebens. Stimmt's? Das ist unser Anliegen. Das wollen wir. Und der Psalmist macht das oft. Im Psalm 23 macht er das auch. Psalm 23 ist so schön. Ich bin ganz begeistert vom Psalm 23. Aber ich nehme mir dann extra eine Zeit, Psalm 23 mit Ihnen dann noch durchzumachen diese Woche. Ja? Dann freuen wir uns am Psalm 23. Wunderschön. Ja? Auch von der Poesie her wunderschön. Und vom Inhalt wunderschön. Da ist alles schön. Ja? Aber da kommen wir noch hin. Jetzt, dieser Psalm, diese 4 Strophen, ich gehe jetzt ein bisschen weiter. Hier habe ich die Gliederung. 4 Strophen. Die erste Strophe, Vers 1 bis 3, der Aufstand der Völker und der Stämme sowie der Könige des Landes gegen Jahwe und seinen Gesalbten. Und man fragt sich, was sind denn das für Völker und für Stämme, die gegen Jahwe aufsteigen und gegen seinen Gesalbten? Warum empören sich die Völker und sinnen Vergebliches, die Volksscharen, es treten auf die Könige des Landes. Übrigens, es kann heißen der Erde oder des Landes, das ist im Hebräischen gleich. Im Hebräischen heißt es Eretz, das Land oder die Erde. Die Könige, ich denke, es heißt hier die Könige des Landes, und Oberste haben sich zusammengesetzt gegen Jahwe und gegen seinen Gesalbten. Wer sind denn diese, die sich hier so aufgelehnt haben gegen Jahwe und seinen Gesalbten? Hätten wir Apostelgeschichte 4 nicht, würden wir es nicht wissen. Aber zum Glück haben wir die Apostelgeschichte und dort haben wir die Deutung dieses Psalmes, denn dort beten die Jünger in Jerusalem, Apostelgeschichte 4, Vers 24, nachdem sie es gehört hatten, erhoben sie in Einmütigkeit die Stimme zu Gott, unumschränkter Herrscher, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer und alles, was in ihnen ist, machte, der du durch den Mund Davids, deines Knechtes, sagtest, warum empörten sich die Völker und unternahmen Vergebliches die Volksscharen? Es traten an die Könige des Landes und die Obersten waren zusammengekommen, auf dasselbe Ziel gerichtet, gegen Jahwe, also gegen den Herrn, heißt es hier im Griechischen, gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Denn wahrlich, es waren zusammengekommen gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hattest, beide, Herodes und Pontius Pilatus, zusammen mit denen von den Völkern und Volksscharen Israels, um alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss im Voraus bestimmte, dass es geschehen sollte. Jetzt wissen wir, wer die Könige des Landes sind. Das waren Herodes und Pontius Pilatus. Und wer die Völker und Volksscharen sind, wird uns auch gesagt, die Völker und Volksscharen Israels. Die haben sich zusammengetan gegen den Herrn Jesus und gegen den lebendigen himmlischen Vater, den lebendigen Gott. Sie haben sich zusammengetan. Die Erfüllung dieses Psalmes geschah also zur Zeit der Verwerfung des gesalbten Königs, den Gott zum König machte, an jenem Tag, als er in den Himmel auffuhr. Zuerst dann gehen wir zurück zu Psalm 2. Zuerst ihr Tun, dann ihre Rede, sie rebellieren, dann ihre Rede, lasst uns abwerfen ihre Fesseln und von uns werfen ihre Seile. Dann kommt die Antwort Gottes in den Versen 4 bis 6, der im Himmel sitzt, lacht, der spottet. Dann redet er in seinem Grimm und in der Glut seines Zornes. Jetzt kommt seine Rede, Vers 6. Ich habe meinen König eingesetzt auf dem Zion, meinem heiligen Berge. Durch die Apostel wissen wir, wann das geschah. Das geschah in dem Moment, als der Herr Jesus in den Himmel aufgenommen wurde und sich setzte zur Rechten des Thrones Gottes im Himmel. Da ist dieser Psalm erfüllt worden. Der Herr Jesus setzte sich auf den Thron Davids, als der Nachfahre Davids, um jetzt König zu sein im Hause Jakob, von nun an bis in alle Ewigkeit. Wie der Engel der Maria gesagt hat, in Lukas Kapitel 1, Lukas 1, als der Engel zu Maria kam, was hat er gesagt? Vers 35, das Heilige, nein, schon weiter vorne, Vers 32, der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron Davids, seines Vaters, geben. Und er wird als König herrschen über das Haus Jakobs bis in Ewigkeit und seines Königreiches wird kein Ende sein. Und Petrus am Pfingsttage, das dürfen wir jetzt gerade noch lesen, Petrus am Pfingsttage hat dann gepredigt, wir lesen Apostelgeschichte 2, Vers 30, er spricht davon, Vers 29, Männer, Brüder, es sei mir gestattet, mit Freimütigkeit zu euch zu sprechen, von dem Stammvater David, der starb und wurde begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tage, da er also als Prophet diente und wusste, dass Gott ihm mit einem Eide geschworen hatte, aus der Frucht seiner Lenden nach dem Fleisch den Gesalbten zur Auferstehung zu bringen, damit er auf seinem Thron sitze, redete voraussehend von der Auferstehung des Gesalbten, dass seine Seele nicht dem Hades, dem Totenbereich, überlassen wurde, noch sein Fleisch Verwesung sah. Diesen Jesus brachte Gott zur Auferstehung, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er also durch die rechte Hand Gottes erhöht worden war und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfing, goss er dieses aus, das ihr nun seht und hört, denn nicht David stieg auf in den Himmel. Er sagt selbst, es sagte der Herr zu meinem Herrn, sitze zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Das ganze Haus Israel nehme also mit Gewissheit zur Kenntnis, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Gesalbten machte, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Jetzt haben wir es ganz klar. Noch einmal, Vers 30. Der David war ein Prophet und wusste, dass Gott ihm geschworen hatte, aus der Frucht seiner Lenden nach dem Fleisch den Gesalbten, den Messias, zur Auferstehung zu bringen, damit er, der Messias, auf seinem, auf Davids Thron sitze. So hat er also vorausgesehen und schon das im Psalm 2 und im Psalm 16 und im Psalm 110, in all diesen Psalmen, wovon der Messias die Rede ist, hat er das schon klar gemacht, dass der Nachkomme ist der Messias, der ewiglich auf dem Thron Davids sitzen wird. Wir gehen zurück zu Psalm 2. Dort im Psalm 2 heißt es dann in Vers 7, sagt dann Gott immer noch, sagt Gott jetzt Vers 7 bis 9, der Gesalbte zitiert hier Gott: Ich gebe Bericht von einer Kundgebung, von einem Ratsbeschluss. Jahwe sagte zu mir: Du bist mein Sohn, ich habe dich heute geboren. Heute ist der Zeitpunkt, an dem Gott seinen Sohn zum König machte. Er hat ihn zum König geboren. Er hat seinen Sohn zum König geboren an diesem Tag der Auferstehung. Er hat den Sohn aus dem Toten geholt, er ist der Erstling der Entschlafenen, er ist der Erstling der neuen Schöpfung Gottes. Und Paulus hat in den Briefen immer wieder darauf hingewiesen, dass die Auferstehung Jesu Christi ein Schlüsselereignis war. Durch die Auferstehung beginnt die neue Schöpfung. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung Gottes. Und in der Auferstehung hat Gott seinen Sohn zum König geboren. Der musste nicht mehr wachsen. Der war in einer Sekunde zum König geboren. Aus dem Toten geholt und auf den Thron versetzt. Aus dem Toten heraus auf den Thron hingeholt. Das ist hier die Geburt zum König. Wir lesen Apostelgeschichte 13, Vers 33. Apostelgeschichte 13, ich lese ab Vers 32. Wir sagen euch die gute Botschaft, die den Vätern zuteil gewordene Verheißung: Gott hat diese für uns, ihre Kinder, zur Erfüllung gebracht, indem er Jesus zur Auferstehung brachte, wie auch im zweiten Psalm geschrieben ist: Du bist mein Sohn, ich habe dich heute geboren. Dass er ihn zur Auferstehung von den Toten brachte, als einen, der hinfort die Verwesung nicht, zur Verwesung nicht mehr zurückkehren sollte, hat er so gesagt: Ich werde euch die heiligen Gnadenerweisungen Davids geben, die treuen. Das heißt, ich werde die Gnadenverheißungen, die ich dem David versprochen habe, werde ich zur Erfüllung bringen. Das ist zitiert aus Jesaja 55, Vers 3. Also noch einmal, Vers 33. Er hat ihn zur Auferstehung gebracht, wie auch im zweiten Psalm geschrieben ist: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich geboren. Die Auferstehung war die Geburt des Königs. Er hat ihn zum Herrn und Gesalbten gemacht, an dem Tag, an dem er ihn geholt hat und auf den Thron versetzt hat, den Auferstandenen. Der Gesalbte zitiert hier also dieses Wort anlässlich der Thronwerdung, der Einsetzung zum König. Und dann heißt es noch, jetzt gehen wir wieder zurück zu Psalm 2, Psalm 2, Vers 8. Dann heißt es, bitte von mir, also der Vater, Gott, spricht zu dem Messias, bitte von mir und ich gebe dir Völker zum Erbe und dir zum Besitz die Enden der Erde. Du wirst sie regieren mit eisernem Stabe, zerbrechen wie Töpfergeschirr. Diese Verse sprechen von einem Gericht. Das Gericht, von dem wird dann in Offenbarung 19 gesprochen, da wird dieser Vers noch einmal zitiert. Da wird gesprochen von dem Messias, der kommt und der die Völker mit eisernem Stabe regiert. Dieser Ausdruck mit eisernem Zepter regieren spricht von einem gewaltsamen Richten. Und dieser König bekommt die Völker, die sich freiwillig unterordnen, die bekommt er ohne Gewalt. Und die sich nicht freiwillig unterordnen, bekommt er mit Gewalt. Die müssen sich beugen, aber dann wird es für die zu spät sein. Deshalb das Wort, das jetzt kommt, in Vers 10 bis 12, dort heißt es jetzt, und nun, Könige, handelt weise, handelt klüglich. Lasst euch unterweisen, ihr Richter der Erde oder Richter des Landes. Dienet dem Herrn mit Furcht, freut euch mit Zittern, küsset den Sohn, damit er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege, denn gar leicht oder gar schnell entbrennt sein Zorn. Selig oder glückselig sind alle, die Zuflucht nehmen bei ihm. Es gibt hier zweierlei, die einen, die sich unterweisen lassen sollen, die Könige, die Regierenden, sie sollen Jahwe dienen mit Furcht, mit Ehrfurcht und sollen ihm zujauchzen mit Zittern und sollen sich dem Sohn unterwerfen. Nur so können sie dem Zorngericht entgehen. Und dann ein Zuspruch zum Schluss an diejenigen, die sich beugen, glückselig die, beneidenswert sind alle, die Zuflucht nehmen bei dem Sohn. Das ist wunderbar, eine wunderbare Verheißung. Nur so viel für heute zu dem Psalm 2. Damit ist klar, dass der Psalm 2 seine Erfüllung hatte in der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu Christi und schlussendlich in der Regentschaft des Königs, der Könige, der die Völker richtet. An dieser Stelle wollen wir jetzt eine Unterbrechung machen, wollen wieder ein Lied singen und dann fortsetzen. Das Psalmbuch, Psalm 1, das Buch 1, geht also von Psalm 1 bis Psalm 41. Da hatten wir gesagt, wir haben eine Einleitung. Die Einleitung sind Psalm 1 und Psalm 2. Dann die eigentlichen Lieder des Buches ohne Einleitung gehen von Psalm 3 bis Psalm 41. Psalm 3 beginnt mit einer Tragödie, mit einem Tiefpunkt. Im Psalm 3 lesen wir ein Psalm von David, als er vor Absalom floh vor seinem Sohn. Was ist jetzt geschehen? Der Sohn Davids. Jetzt haben wir gerade gelesen vom Sohn Davids in Psalm 2. Der Sohn Davids bekommt den Thron. Der Sohn Davids wird in Ewigkeit regieren. Der Sohn Davids wird die Völker zerschmettern. Der Sohn Davids ist die Zukunft schlechthin. Und jetzt lesen wir einen Psalm von David, als er vor seinem Sohn floh vor Absalom. Was ist jetzt geschehen? Das Königtum liegt am Boden und der König flieht vor dem eigentlichen Sohn, vor dem eigenen Sohn. Wir dachten, der Sohn soll regieren. Der Sohn ist die Zukunft. Und jetzt flieht der König vor dem Sohn. Jahwe, wie zahlreich sind meine Bedränger geworden. Viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von meiner Seele, es ist keine Rettung für ihn bei Gott. Aber du, Jahwe, bist ein Schild um mich her, meine Herrlichkeit und der mein Haupt erhebt. Mit meiner Stimme rufe ich zu Jahwe und er erhört mich vom Berge seiner Heiligkeit. Und ich legte mich nieder und schlief. Und ich bin erwacht, denn Jahwe stützt mich. Ich fürchte mich nicht vor Zehntausenden des Volkes, die ringsum gegen mich sich lagern. Steh auf, Jahwe, rette mich, mein Gott, denn du schlägst alle meine Feinde auf die Backe. Die Zähne der Frevler zerbrichst du. Des Herrn Jahwes ist die Rettung. Sein Segen sei über deinem Volk. Was ist geschehen, dass der König vor seinem eigenen Sohn fliehen muss? Man ist ganz überrascht. Man erwartet eine schöne Sammlung von lauter Liedern, die den Sohn Davids preisen. Und der Sohn Davids ist zum Feind geworden. Und so geht es dann durch die Psalmen. Diese Psalmen, diese ersten Psalmen, da gibt es eine ganze Reihe von Psalmen des Elends. Der Elende ruft, der Elende ist in der Tiefe und ruft zu Gott. Und wie endet das Psalmbuch, Psalm 41? Wie endet es? Schauen wir nach. Ein Psalm von David, Psalm 41. Glückselig ist der, der Acht hat auf den Geringen. Am Tage des Übels lässt Jahwe ihn entrinnen. Und Jahwe bewahrt ihn und hält ihn am Leben. Ein Seliger ist er auf Erden. Und du gibst ihm nicht preis der Gier seiner Feinde. Jahwe wird ihn stützen am Siechbett. Sein ganzes Lager wandelst du um, wenn er krank ist. Und ich sage, Jahwe, sei mir gnädig, heile meine Seele, denn an dir habe ich gesündigt. Der König David schreibt einen Psalm und spricht, dass er gesündigt hat. Vers 5. Jahwe, sei mir gnädig, heile meine Seele, denn an dir habe ich gesündigt. Meine Feinde wünschen mir Böses. Wann wird er sterben und sein Name vergehen? Und wenn einer kommt, mich zu sehen, redet er Falschheit. Sein Herz sammelt sich Übles. Er geht nach draußen und er redet es weiter. Vereint tuscheln alle meine Hasser gegen mich. Gegen mich ersinnen sie Böses. Ein heilloses Übel ist über ihn ausgegangen. Und der da liegt, der steht nicht wieder auf. Selbst der Mann meiner Freundschaft, auf den ich vertraute, der mein Brot isset, hat die Verse gegen mich aufgehoben. Aber du, Jahwe, sei mir gnädig und richte mich auf, so will ich ihnen vergelten. Daran erkenne ich, dass du Gefallen an mir hast, dass mein Feind nicht über mich triumphieren kann. Doch mich, in meiner Lauterkeit hältst du mich aufrecht und stellst mich hin vor dein Antlitz auf ewig. Gelobt sei Jahwe, der Gott Israels, von Ewigkeit her und bis in Ewigkeit. Amen, ja, Amen. Die Situation hat sich überhaupt nicht verbessert. Der König wird immer noch verfolgt und verspottet. Und das Schlimme ist, haben Sie es gelesen mit mir in Vers 10? Das ist furchtbar. Selbst der Mann meiner Freundschaft, auf den ich vertraute, der mein Brot isset, hat die Verse gegen mich aufgehoben. Und Sie wissen, wie das geht, wenn man die Verse aufhebt. Also, wenn ich jemand einen Fußtritt gebe, dann mache ich so, dann hebe ich nicht die Verse, dann hebe ich meine Zehen nach oben. Aber wenn man an jemanden vorbeigeht, oh, guten Tag, schön, und die Verse, das heißt hinterrücks, listig, böse, von hinten die Verse gegen mich aufgehoben. Wer war denn das? Welcher Ratgeber Davids hat seine Verse gegen den König aufgehoben? Ja, sie haben es. Wir sind immer noch bei Absalom. Wir sind immer noch bei derselben Situation von Absalom. Absalom macht sich selber zum König, verfolgt den König, und der Ratgeber Davids mit Namens Ahitophel läuft über zum Absalom. Der Ratgeber, der Freund, der beste, der König hatte einen Ratgeber, das war der beste Freund, das war der Vertrauensmann des Königs schlechthin. Und wenn der Ratgeber gegen den eigenen König mit List und Bosheit vorgeht, dann ist es schlimm, dann steht es sehr schlimm um den König. Der engste Freund hat sich auf die Seite Absaloms geschlagen. Psalm 3 beginnt mit Absalom, Psalm 41 endet mit Absalom und mit dem Ratgeber Ahitophel, und das Königtum ist am Boden. Es ist die Zeit, wo David barfuß aus der Stadt fliehen musste, weil sein eigener Sohn sich verschworen hat gegen ihn und das Volk gestohlen hatte. Das ist das erste Psalmbuch. Kein schönes Thema. Das Königtum liegt am Boden. Dazwischen sind jetzt viele Lieder, die Klagen beinhalten, aber nicht nur. Es gibt auch schöne Psalme dabei. Aber doch, die Klagepsalmen sind sehr viele in diesem Buch. Wir haben als Zentrum dieses Buches haben wir zwei Psalmen. Ich muss so sagen, die Gruppierung, wir haben hier vier Gruppen. Zuerst die Psalmen 3 bis 14, dann die Psalmen 15 bis 24, dann die Psalmen 25 bis 34 und dann die Psalmen 35 bis 41. Das sind vier Gruppen, und uns interessiert besonders die zweite Gruppe, Psalm 15 bis 24. Die haben ein ganz wichtiges Zentrum. Dieses Zentrum zwischen 15 und 24, das kann man sich ausrechnen, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ein Psalm ist ein Doppelpsalm. Der 9er und der 10, der 20er und der 21er. Also haben wir hier, wenn wir den 20er und 21er zusammennehmen, haben wir 9. Und in der Mitte ist der Psalm 19. 15, 16, 17, 18 auf der einen Seite. Dann kommt der Mittelpsalm 19. Dann kommt 20, 21 als Doppelpsalm. Dann 22, dann 23 und dann 24. Also 19, der Psalm 19 nimmt eine ganz besondere Stelle ein. Aber nicht nur der Psalm 19, es gibt noch einen Psalm, der eine besondere Stellung einnimmt. Und zwar in der nächsten Reihe, von 25 bis 34, da haben wir wieder eine Zehnerreihe, wobei wieder zwei zusammengenommen werden, 32 und 33, denn der 33er hat keinen Titel. Hängt also direkt an dem 32er zusammen. Und dort haben wir dann 25, 26, 27, 28. Dann haben wir einen Mittelpsalm, den 29er. Und dann 30, 31, 32 und 33 gehören zusammen. Und dann 34. Also wir haben wieder eine 9er-Reihe mit einer in der Mitte. Die eine 9er-Reihe von 15 bis 24 hat 19 in der Mitte. Und die andere 9er-Reihe von 25 bis 34 hat 29 in der Mitte. Schauen wir uns diese beiden Mittelpsalmen an. Sie sind interessant. Sie können mit mir aufschlagen, Psalm 19. Ich habe leider, auf der Folie ist es nicht zu lesen, was ich habe, aber ich werde dann ein bisschen was Größeres zeigen. Aber jetzt nur wollen wir uns zuerst mal kurz ansehen. Es sind zwei Psalmen, die haben ein ähnliches Thema. Und wir wollen uns die noch kurz anschauen, den 19er und den 29er. Und wir beginnen mit dem 29er. Und dann gehen wir zum 19er. Der 29er Vielleicht können Sie das ein bisschen besser lesen. Das ist, ich weiß, es ist immer noch klein. Aber Sie sehen die Farben. Und allein die Farben können Ihnen schon helfen. Der 29. Psalm, der ist ganz symmetrisch aufgebaut. Das ist ein Paradebeispiel von schöner Poesie. Und dort heißt es, gebt Jahwe, ihr Göttersöhne, gebt Jahwe Herrlichkeit und Stärke, gebt Jahwe die Herrlichkeit seines Namens, huldigt Jahwe in heiliger Pracht. Das sind die ersten zwei Verse. Viermal Jahwe. Gebt, gebt, gebt und huldigt. Vers 3. Die Stimme Jahwes ist über den Wassern, der Gott der Herrlichkeit donnert. Jahwe über großen Wassern. Die Stimme Jahwes ist in Kraft. Die Stimme Jahwes ist in Pracht. Dreimal die Stimme Jahwes und einmal nur Jahwe ohne Stimme. Vers 5. Die Stimme Jahwes zerbricht Zedern. Ja, Jahwe zerbricht die Zedern des Libanons und er macht sie hüpfen wie ein Kalb, den Libanon, den Syrien, wie einen jungen Wildochsen. Die Stimme Jahwes sprüht Feuerflammen aus. Die Stimme Jahwes erschüttert die Wüste. Jahwe erschüttert die Wüste. Die Stimme Jahwes macht Hirschkühe kalben und legt die Wälder bloß. Und in seinem Tempel spricht alles Herrlichkeit. In diesen Versen ist wieder dreimal die Stimme Jahwes und einmal Jahwe ohne die Stimme. In der Mitte, die Verse 5 und 6, steht einmal die Stimme Jahwes und einmal Jahwe. Das ist die Mitte des Psalmes, Vers 5 und Vers 6. Wir lesen weiter, Vers 10 und 11. Jahwe thront über der Wasserflut und Jahwe thront als König ewiglich. Jahwe wird seinem Volk Stärke geben. Jahwe wird sein Volk segnen mit Frieden. Viermal Jahwe zum Schluss. Merken Sie die Symmetrie? Viermal Jahwe am Anfang, viermal Jahwe am Schluss. Zweite Strophe, dreimal die Stimme Jahwes und einmal Jahwe ohne Stimme. Vierte Strophe, dreimal die Stimme Jahwes und einmal Jahwe ohne Stimme. Und in der Mitte, die Stimme Jahwes zerbricht Zedern. Ja, Jahwe zerbricht die Zedern des Libanons und er macht sie hüpfen wie ein Kalb und den Libanon und den Syrien wie einen jungen Wildochsen. Ein ganz typisch poetisch schöner Psalm mit dem Mittelvers 5 und 6. Es geht um die Herrlichkeit Jahwes, der Gott der Herrlichkeit. Das Wort Herrlichkeit kommt viermal vor, am Anfang zweimal, Vers 3 einmal und dann noch in Vers 9 einmal. Aber es geht nicht nur um Herrlichkeit, es geht auch um die Stimme Jahwes. Gott ist der herrliche Gott, als sein Wesen, aber Gott ist ein sprechender Gott. Und wenn er spricht, dann wird es gewaltig. In Kraft, in Pracht, es wird erschüttert die Wüste. Es macht sogar, dass die Hirschen ihre Jungen bekommen. Wenn der Herr spricht, dann ist alles so aufgeregt und so zitternd, dass es eine Frühgeburt gibt. Ja. Jahwe thront als König. Im zweiten Vers huldigt ihm, also gebt ihm die anbetende Ehre, huldigt ihm und zum Schluss, er thront als König und er wird seinem Volk Stärke geben. Ein Psalm, der einfach die Schönheit und Herrlichkeit des Herrn und seines Wortes darstellt. Jetzt gehen wir zu Psalm 19. Psalm 19, ein gewaltiger Psalm. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Und die Feste verkündet das Werk seiner Hände. Ein Tag ergießt Rede dem anderen, eine Nacht gibt Kunde der anderen. Ohne Worte und ohne Reden, ungehört ist ihre Stimme. Und in jeden Teil der Erde ergeht ihr Schall und bis ans Ende des Erdkreises ihre Worte. Dort hat er der Sonne ein Zelt gemacht, und sie geht hervor wie ein Bräutigam aus seiner Kammer. Sie freut sich wie ein Held, läuft ihre Bahn. Vom Ende des Himmels fährt sie aus und läuft bis ans andere Ende. Und nichts ist vor ihrer Glut verborgen. Die Weisung Jahwes ist vollkommen und erfrischt die Seele. Das Zeugnis Jahwes ist zuverlässig und macht die Einfältigen weise. Die Vorschriften Jahwes sind richtig und erfreuen das Herz. Das Gebot Jahwes ist lauter und erleuchtet die Augen. Die Furcht Jahwes ist rein und bleibt ewiglich. Die Verordnungen Jahwes sind Wahrheit, sind alle gerecht. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honig aus Waben. Auch wird dein Knecht durch sie gewarnt. Großer Lohn liegt auf dem Einhalten derselben. Verfehlungen, wer erkennt sie? Sprich mich frei von den Verborgenen. Auch von den Vermessenen halte deinen Knecht zurück. Mögen sie nicht Macht haben über mich, denn ich bin ohne Tadel und rein von großer Übertretung. Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor deinem Angesicht, Herr oder Jahwe, mein Fels und mein Erlöser. Dieser Psalm, wie Sie schon sehen auf der Folie, ist ganz symmetrisch aufgebaut. Ganz symmetrisch, wie man das gewohnt ist bei den Psalmen. Da ist ein Einleitungsvers: Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Feste verkündet das Werk seiner Hände. Da ist ein Schlussvers: Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor deinem Angesicht, Jahwe, mein Fels und mein Erlöser. Das erste ist eine allgemeine Aussage, das letzte ist eine sehr, sehr persönliche Bitte, dass dieser Herr auch in mein Denken kommt und mein Denken beherrscht, durch und durch das Sinnen meines Herzens, das heißt das Denken meines Inneren. Das möchte wohlgefällig sein vor dem Herrn. Dann haben wir eine ganze Reihe von Aussagen. Zuerst über die Schöpfung, bis Vers 7. Dann haben wir Aussagen über das Wort Gottes, über die Weisung Jahwes, das Gesetz, die Tora. Vers 8 und bis Vers 10 haben wir 6 Aussagen über die Tora. Und dann in Vers 11 ist ein Übergangsvers, ist noch eine Aussage, eine 7. Aussage über die Tora. Und dann in den Versen 12 bis 15 geht es um Auswirkungen. Wir haben hier also 3 Themen. Das erste ist die Herrlichkeit Gottes in der Schöpfung. Das zweite ist die Herrlichkeit Gottes in der Tora, in dem Wort des Herrn, in seiner Unterweisung. Die Tora, das Gesetz Jahwes. Und die dritte Aussage ist, dass diese Herrlichkeit, ist ein Wunsch, dass diese Herrlichkeit sich praktisch auswirken möge im Leben dieses Menschen, der diesen Psalm gedichtet hat. Also Gottes Reden in der Schöpfung ist Herrlichkeit. Das wird ausgedrückt in den Versen 2 bis 5, 34 Wörter. 2x 17. Die Verse 6 und 7, 17 Wörter. Dann der zweite Teil, Gottes Reden in der Tora, in der Unterweisung, in der Weisung, im Gesetz, ist Vollkommenheit. Das wird ausgedrückt in den Versen 8 bis 10. Vers 8 bis 10 besteht aus 10 plus 10 plus 10 Wörter. Vers 8 hat 10 Wörter. Vers 9 hat 10 Wörter. Vers 10 hat 10 Wörter. Wieso? Warum denken Sie, hat der Psalmist immer 10 Wörter verwendet? Er spricht vom Gesetz. 10 Wörter. Wo gibt es 10 Wörter? Eigentlich 10 Worte. Der Kern des Gesetzes besteht aus 10 Geboten. Ja? 10 Wörter, in der Bibel heißen sie die 10 Worte. Und der Psalmist, um das zu unterstreichen, verwendet er bei jedem Vers 10 Wörter. Die Gesetzestafel. Dann in Vers 8 spricht er noch eine 7. Aussage, dort ist es allerdings ein bisschen anders, dort verwendet er nur 8 Wörter. Und der letzte Abschnitt, Vers 12 bis 15, spricht von der Auswirkung der Tora im gefallenen Menschen. Und da hat er wieder 2x 17 Wörter. Immer die 17. Die 17 und die 26, ich habe Ihnen gestern gesagt, Sie werden immer wieder die 17 und die 26 finden in den Psalmen. Aber da müssen Sie das Hebräische lesen und die hebräischen Wörter zählen. Dann werden Sie merken, immer 17 und 26 oder sehr oft 17 und 26. Hier ist es die 17. Nun, wir schauen uns jetzt noch ein bisschen diese Aussagen an. Hier, der erste Teil, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. 7 kosmische Elemente, die Himmel, die Feste, ein Tag, eine Nacht, die Erde, der Erdkreis und die Sonne. 7 kosmische Elemente, Himmel, Ausdehnung oder Feste, Tag, Nacht, Erde, Erdkreis und Sonne. Dann haben wir 7 Elemente der Verkündigung. Sie erzählen die Herrlichkeit Gottes, sie verkünden das Werk seiner Hände. Ein Tag ergießt Rede dem anderen, eine Nacht gibt Kunde der anderen. Ohne Worte, ohne Reden, ungehört ist ihre Stimme. In jedem Teil der Erde geht ihr Schall und bis ans Ende des Erdkreises ihre Worte. 7 Elemente der Verkündigung, 7 kosmische Elemente. Sie merken, die Zahl 7 steckt hier wieder überall drinnen. Dann im zweiten Teil, Verse 8 bis 11, 7 Doppelaussagen über Gottes Wort. Die erste Aussage, die Weisung Jahwes ist vollkommen und stellt die Seele wieder her. Zweite Aussage, das Zeugnis Jahwes ist zuverlässig und macht die Einfältigen weise. Drittens, die Vorschriften Jahwes sind richtig und erfreuen das Herz. Viertens, das Gebot Jahwes ist lauter und erleuchtet die Augen. Fünftens, die Furcht Jahwes ist rein und bleibt ewiglich. Sechstens, die Verordnungen Jahwes sind Wahrheit, sind allesamt gerecht, sind begehrenswerter als Gold. Das ist siebtens, sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honig aus Waben. 7 Doppelaussagen über das Wort Gottes. Und es ist kostbar, wenn wir uns dessen bewusst werden. Hier vielleicht noch ein paar kurze Gedanken. Die Sonne, wieso spricht er vorher von der Sonne und von Tag und Nacht und von der Schöpfung, bevor er vom Wort Gottes spricht? Gott spricht auch in der Schöpfung. Gott spricht zuerst in der Schöpfung. Und Gott hat viele Wahrheiten hineingelegt in die Schöpfung, wenn man sie wirklich betrachtet, die Schöpfung, dann kann man sehr viel lernen über Gott. Nehmen wir nur ein Beispiel. Jeden Tag gibt es einen Wechsel von Tag und Nacht. Es gibt immer wieder einen Tag, einen neuen Tag. Es gibt immer wieder dann eine Nacht. Der Tag, der ruft uns auf, dass wir was tun sollen, dass wir für Gott arbeiten sollen. Die Nacht, die fordert uns auf, zur Ruhe zu kommen. Aber sie soll uns auch daran erinnern, es gibt einmal eine Nacht, die nie mehr aufhört. Einmal ist das Leben zu Ende. Die Sonne ist herrlich. Die bringt überall Licht hin. Alles wird Licht. Sie ist wie eine Messschnur, geht überall hin, in alle Lande und jeder weiß, es gibt einen Schöpfer. Jeder, der die Sonne anschaut, weiß, es gibt einen Schöpfer. Denn das entsteht nicht von selber. Das wissen auch die Leute, die an die Evolution glauben. Aber sie haben es verdrängt. Sie haben diese Stimme des Gewissens längstens totgeschwiegen. Er hat der Sonne ein Zelt gesetzt. Jetzt wandert die Sonne über den Himmel. Und dann schlägt sie sozusagen ihr Lager auf am Tag. Und am Abend bricht sie es wieder ab und geht schlafen. Die Sonne geht schlafen. Sie geht hervor wie ein Bräutigam aus seiner Kammer. Sie freut sich wie ein Held und läuft ihre Bahn. Sie ist eine himmlische Predigerin. Sie bringt das Licht. Überall hin, es wird alles aufgedeckt. Es gibt keine Entschuldigung. Alles wird aufgedeckt. Nichts bleibt in Finsternis. Überall, wo die Sonne hinkommt, ist Licht. Wie ein Bräutigam aus der Kammer. wie ein stolzer Bräutigam kommt am Hochzeitstag aus seinem Zimmer, jetzt ist er fertig und strahlt und seine Umgebung strahlt auch, wie er da steht und sich schon freut auf die Braut, so wird sie hier beschrieben. Vom Ende des Himmels geht sie aus und läuft bis ans andere Ende und nichts ist von ihrer Glut verborgen. Ja, jeder Sonnenaufgang erinnert uns, entscheide dich heute. Heute ist der Tag, an dem du dich Gott zuwenden sollst. Es gibt eine Nacht, wo man nicht mehr wirken kann. Die Nacht predigt auch, es gibt ein Ende. Solange es Licht ist, glaubt an das Licht, damit ihr Söhne des Lichtes werdet. Johannes 10, Vers 35, 36. Was lernt man da? Nun, man lernt, Gott ist ewig, Gott ist unbegrenzt, Gott ist schön, er leuchtet überall hin, er glänzt, Gott ist groß, die Himmel und der Himmel können ihn nicht fassen. Gott ist überall, wie die Sonne überall hinkommt, Gott ist reich, der Reichtum wird sichtbar, Gott ist stark, er ist der Erste, nicht die Materie ist das Erste, Gott ist der Erste. Es hat viele Botschaften, wenn man über die Schöpfung nachdenkt. Und dann über das Wort Gottes. Wie haben wir hier gelesen? Die Weisung Jahwes ist vollkommen. Sie stellt die Seele wieder her. Sie erquicket die Seele. Das spricht von Frische. Sie macht die Einfältigen weise. Durch das Wort Gottes wird man weise. Sie erfreut das Herz. Das Wort Gottes erfreut das Herz, bringt wirklich Freude ins Leben hinein. Er leuchtet die Augen, bringt Licht hinein ins Leben. Bleibt ewiglich. Ist was ewig Bleibendes. Wird nie aufhören, das Wort Gottes. Die Verordnungen sind gerecht, sind richtig, entsprechen dem Maßstab Gottes. Alles, was Gott sagt, entspricht seinem Maßstab. Und der Maßstab ist er selber. Gerechtigkeit ist Heiligkeit gemessen an einem Maßstab. Und sie sind süß, süßer als Honig. Wie süß ist Gottes Wort, wenn wir es anfangen zu schmecken. Das Wort Zeugnis oder Weisung, das Wort Weisung heißt Tora, spricht von Lehre. Das Wort Zeugnis spricht davon, dass Gott ein Zeuge ist. Er ist ein wahrer Zeuge, der auch vor Gericht auftreten kann. Das Wort Vorschrift oder Befehl spricht von Unterweisung, Instruktion. Das Wort Gottes gibt viele Anweisungen für das praktische Leben. Das Wort Gebot spricht von einem Auftrag. Das Wort Gottes gibt uns einen Auftrag. Das Wort Furcht, das hier verwendet wird, zeigt uns, dass das Wort das ist, was den Menschen zur Ehrfurcht führt. Furcht hier im Sinne von Vorschrift. Also, wenn man jemand die Bibel lehrt, dann lehrt man ihm Gottesfurcht. Die Bibel ist Furcht. Der Anfang der Weisheit ist, Gott, Jahwe, zu fürchten, Ehrfurcht zu haben. Also es fördert, die Furcht Jahwe ist rein, also es fördert die Reinheit. Wenn wir die Bibel lesen, haben wir es mit der Ehrfurcht Gottes zu tun. Das wird eine Auswirkung haben, dass wir einen reinen Wandel führen. Die Verordnungen Jahwes oder Rechtsbestimmungen oder Urteile, Gerichtsaussprüche sind wahr. Gott lügt nie. Alles, was er beurteilt, ist wahr. Hier gibt es viele Aussagen. Wir können da nicht verweilen, aber Sie merken schon, wie reich diese Sache ist, wie reich dieser Psalm ist. Und dann 7 besitzanzeigende Fürwörter in den Versen 12 bis 15. Dein Knecht, mein Mund, mein Herz, dein Angesicht, mein Fels und mein Erlöser. Das Wort Gottes will, dass wir es auf uns anwenden. Gott möchte, dass du ein Knecht Gottes wirst, dass du sagen kannst, dein Knecht. Das Wort Gottes möchte meine Worte, die Worte meines Mundes zu wohlgefälligen Worten machen. Das Wort Gottes möchte das Denken meines Herzens zu einem wohlgefälligen Denken machen. Vor seinem Angesicht. Und Jahwe selber, der Herr, möchte mein Fels sein und mein Erlöser. Hier wird es ganz persönlich. Also zuerst die Schöpfung, die Herrlichkeit Gottes in der Schöpfung, dann die Vollkommenheit Gottes in seinem Wort und dann die ganz persönliche Anwendung des Wortes Gottes. Vers 13, Verfehlungen, wer erkennt sie? Nun, wir irren alle mannigfaltig. Wir sind von uns aus oft blind, was unsere Fehler betreffen. Ohne Unterweisung durch Gottes Wort und durch Gottes Schöpfung wären wir noch blinder. Würden wir unsere Irrtümer nicht sehen. Wir haben hier zwei Bücher, das Buch in der Schöpfung und das Buch des Wortes Gottes. Und all das soll uns etwas zeigen und soll uns auch unsere Verfehlungen aufzeigen. Es gibt Dinge, die sind uns verborgen. Bis Gottes Wort kommt oder in der Schöpfung Gottes wir etwas erfahren, dass uns dann ein Bild wird für uns selber und dann werden einige Dinge aufgezeigt. Und dann macht er uns die verborgenen Verfehlungen zu bewussten Verfehlungen, oder? Dann werden sie uns bewusst. Und wenn sie uns bewusst geworden sind, dann können wir sie bekennen und können uns reinigen lassen. Der Herr Jesus hat mal zwei Leute gefragt, oder es war aber eigentlich einer in Markus 10, Vers 51. Was wünschst du, dass ich für dich tun soll? Schöner Vers, oder? Markus 10, Vers 51. Was wünschst du, dass ich für dich tun soll? Kann mir jeder nachdenken, zum Schluss. Was wünschst du, dass ich für dich tun soll? Wissen Sie, was der gesagt hat? Herr, dass ich sehe. Dass ich sehe. Sohn Davids. Dass ich sehe. Schöner Wunsch. Dann kamen zwei andere Männer und sie haben den Herrn Jesus gefragt, Herr Jesus, wir wollen, dass du uns das tust, was wir wünschen. Da sagt er, was wünscht ihr, dass ich euch tun soll? Dann haben sie gesagt, wir wollen links und rechts sitzen, neben dir. Welcher Wunsch war besser? Herr, lass mich sehen. Lass mich sehen. Und das Erste, was dieser Mann gesehen hat in seinem Leben, stellen Sie sich das vor, das Erste, was er gesehen hat, war das Angesicht des Herrn. Das Erste. Welcher schöne Gedanke. Der Herr möge auch uns ermutigen. Herr, lass mich sehen. Lass mich dich sehen, wenn ich in die Bibel hineinschaue und wenn ich die Schöpfung betrachte. Lass mich dich sehen. Psalm 19 hat zu Recht einen Zentrumsplatz in dem ersten Psalmbuch und Psalm 29 auch. Der Herr möge uns dabei ermutigen. Wir wollen jetzt hier schließen. Wir beten noch gemeinsam, stehen dazu auf.